Gnade sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus und von Gott, unserem Vater und dem Heiligen Geist. Amen. Ein Ehepaar beschließt, dem Winter in Deutschland zu entfliehen und bucht einen Urlaub in der Südsee. Und die Frau kann leider aus beruflichen Tagen erst ein paar Tage später nachkommen und dann fliegt der Mann schon mal voraus, kommt dort an, bezieht sein Hotelzimmer, packt das Notebook aus und schickt seiner Frau gleich eine Mail. Aber dummerweise verklickt er sich da bei der Adresse. Und dann geht diese Mail an eine Bekannte dieses Ehepaars und diese Bekannte wurde gerade erst Witwe. Und als diese Frau die Mail liest, traut sie ihren Augen nicht. An meine zurückgebliebene Frau von deinem vorgereisten Gatten. Betreff, bin gut angekommen. Liebste, ich bin soeben angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise, erwarte dich morgen in Liebe, dein Engel. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Wo hören wir diesen Satz? Genau, bei jeder christlichen Beerdigung. Bei jeder christlichen Beerdigung wird dieser Satz zitiert, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und es erinnert uns daran, dass wir alle eines Tages ausziehen. Und mag das Haus noch so wunderbar sein und die Einrichtung noch so toll sein, eines Tages ziehen wir um. Und wo ziehen wir hin? Auf den Friedhof? Auf ein schattiges oder sonniges Plätzchen? In ein Familien- oder Urnengrab? Und das war's dann. Ende aus Amen. Aristoteles hat den Tod das am meisten gefürchtete Ereignis genannt, weil es das Ende aller Dinge ist, so hat er gesagt. Und der Philosoph Jean-Paul Sartre hat gesagt, der Tod nimmt dem Leben jeden Sinn. Robert Greene, Ingersoll, der war Agnostiker, der sprach bei der Beerdigung seines Bruders, aber es wollte ihm nichts Tröstliches einfallen. Und dann sagt er am Grab, das Leben ist wie ein enges Tal zwischen zwei kahlen Bergen der Ewigkeit. Wir mühen uns vergeblich ab, um über diese Berge hinauszuschauen. Und der Pessimismus des französischen Philosophen François Rabelais war genauso eiskalt. Die letzten Worte haben geheißen, lass den Vorhang herunter, die Farce ist zu Ende. Das sind traurige, bedrückende Aussagen und wenn der Tod wirklich das Ende aller Dinge ist, ein kahler Berg, das Ende der Farce, wie kann man dann überhaupt dem Tod ins Auge schauen? Und wie kann man dann überhaupt getröstet sterben? Ja, aber was ist, wenn die Philosophen daneben liegen? Dann nehmen wir mal an, dass der Tod ganz anders sei. Ganz anders, als sie dachten, kein Schlussakt, sondern ein Auftakt. Kein Entwurzeltwerden, sondern ein Umgepflanztwerden. Kein Auszug, sondern Umzug. Was ist, wenn der Friedhof nicht das Revier des Sensenmannes ist, sondern das Reich des Seelenhirten, der eines Tages ruft, wacht auf und singt vor Freude alle, die ihr unter der Erde ruht. Jesus hat es versprochen. Er hat gesagt, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, vertraut nun auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe vor euch, euch den Platz vorzubereiten. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann gesagt. Wenn alles bereit ist, werde ich kommen, euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Während diese Worte für uns tröstlich klingen, klangen sie für die Zuhörer damals radikal. Denn er versprach, etwas zu vollbringen, was sich niemand vorzustellen wagt. Er wollte von den Toten zurückkommen und er wollte seine Nachfolger retten aus Heimatlosigkeit, aus Wohnungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Aber im traditionellen Judentum, da waren die Meinungen über das Thema Auferstehung geteilt. Da war eine große Gruppe, die Sadduzäer, angesehene, reiche Leute, die haben überhaupt eine Auferstehung der Toten geleugnet. Sie haben bestritten, dass es sogar eine Unsterblichkeit der Seele gibt oder eine Existenz von Engeln und Dämonen. Und die Pharisäer, diese andere Gruppe, die hat zwar gesagt, ja, wir glauben an Auferstehung, aber sie haben gesagt, wir glauben das quasi geistig. Also nicht natürlich leiblich, geistige Auferstehung, im geistlichen Sinne. Und das ist ja das, was heute auch viele sagen. Ja, viele meinen ja, sie seien fromm, wenn sie sagen, ich glaube, dass die Seele weiterlebt. Das ist nicht fromm, das ist religiös. Das ist wie bei den Griechen. Die griechischen Philosophen, die haben gesagt, ja, da gibt es quasi so einen mystischen Fluss, den Styx, und dann gibt es einen Fährmann, den Charon, und dieser Fährmann Charon, der setzt nach dem Tod die Seele quasi über diesen mystischen Fluss hinüber in die Schattenwelt der körperlosen Geister. Die Seele geht zu den körperlosen Geistern hinüber. Wenn wir die Osterberichte sehen, dann geht der Osterbericht einen entscheidenden Schritt weiter. Jesus hat ja den Todesfluss durchquert. Aber er hat für uns alle eine Brücke hinübergebaut, eine stabile Brücke. Und er hat nicht nur versprochen, ein Leben nach dem Tod, sondern hat gesagt, ich werde euch sogar eine individuelle Wohnung einrichten. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, den Platz vorzubereiten. Und dieser Satz, der war nicht nur damals radikal, sondern dieser Satz, der war ein Skandal. Heute würden Sie sagen, das war fast pietätlos. Warum? Weil nämlich Jesus damit eine Anspielung gemacht hat auf Hochzeitsvorbereitungen. Im Vaterhaus eine Wohnung einrichten, das war das Versprechen eines Bräutigams an seine Braut. Wenn der Bräutigam von beiden Familien die Erlaubnis bekommen hat zur Heirat, dann hat er sich daran gemacht und hat im Haus seines Vaters quasi eine Wohnung eingerichtet für das Ehepaar, für seine Braut. Er bereitet einen Platz und das ist der biblische Vergleich. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist seine Braut. Und indem er seinen Freunden, indem er seinen Nachfolgern das Gleiche versprach, hat Jesus mit Beerdigungen eine Hoffnung verbunden, die man sonst eigentlich nur mit Hochzeiten verbindet. Aus seiner Sicht war der Gang auf den Friedhof genauso anregend und aufregend wie der Gang vor den Traualtar. Klar, Hochzeitsvorbereitungen, die sind in der Regel stressig, nervig, bis der Termin steht, Kirche, Location, bis die Gästeliste klar ist und die Kleiderfrage und so weiter und das Menü. Aber wenn dann alles geklärt ist, dann ist normalerweise eine Hochzeit ein Fest. Und Beerdigungen von Christen, sagt Jesus, sind auch ein Fest. Denn bei beiden geht es um den Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Es geht um einen neuen Namen, es geht um ein neues Zuhause. Bei beiden führt der Bräutigam die Braut ins neue Zuhause. Ich werde kommen und euch zu mir nehmen. Jesus erwartet uns. Und dann gibt es im Himmel ein Hochzeitsfest. Und nicht umsonst hat Jesus in seinen Gleichnissen immer wieder Gleichnisse verwendet vom Hochzeitsfest. Und in diesen Gleichnissen ging es ums ewige Leben. Hochzeitsfest, eine Tafel. Nun kann man euch fragen, ja, aber woher wissen wir denn, dass er dieses Versprechen überhaupt halten wird? Haben wir irgendeine Garantie, dass diese Worte von Jesus, dass das nicht nur leere Hülsen sind, nutzloser Aberglaube? Manche sagen, soll ich wirklich meine Hoffnung setzen auf so einen Zimmermann einer jüdischen Kleinstadt, ihm das Herz anvertrauen? Und seht ihr, die Antwort, die liegt auf dem Friedhof von Jerusalem. Denn wenn das Grab von Jesus wirklich leer war, dann sind seine Versprechungen eben nicht leer. Und der Apostel Paulus, der hat diese logische Argumentation dann aufgenommen im Korintherbrief, im 1. Kapitel 15, wo er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann hätte die ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine Grundlage. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und das ist ganz klar, damit wendet sich der Paulus ganz klar an die Christen in Korinth und das waren natürlich Leute, die von dieser griechischen Philosophie beeinflusst waren. Ja, der Charon, der da die Seele in die Schattenwelt bringt. Und der Paulus sagt, Leute, nein, stopp, stopp. Ich erinnere euch an die rettende Botschaft, schreibt er. Ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern. Und mit der Dringlichkeit eines Anwalts beim Schlussplädoyer nimmt er dann nochmal die Fakten auf und sagt den Leuten, Leute, er wurde begraben, am dritten Tage auferstanden. Und dann kommt es, er wurde gesehen von Petrus. Dann von den 12 Aposteln. Dann sahen ihn mehr als 500 der Anhänger auf einmal. Dann wurde er von Jakobus gesehen. Dann von allen Aposteln. Und als letzter, sagt Paulus, habe auch ich ihn gesehen. Und der Paulus, der fordert alle Zweifler, alle Skeptiker auf und sagt, Leute, ladet einfach mal die Zeugen ein. Ladet sie ein. Ruft sie nacheinander in den Zeugenstand. Lasst jeden, der Jesus gesehen hat, das bezeugen. Aber am besten bringt ihr Proviant mit und ihr bringt Decken mit, denn das Ganze wird ein paar Tage dauern. Denn es gibt mehr als 500 Menschen, die sind bereit auszusagen. Dann könnt ihr dieser Logik folgen. Wenn nur einer behauptet hätte, Jesus ist vom Tod auferstanden, dann können wir sagen, naja gut, war vielleicht übersteigerte Fantasie. So irgendeines mystisch veranlagten Menschen. Wenn ein Dutzend Menschen sagen, wir haben ihn gesehen, dann können wir sagen, vielleicht war es ein Massenphänomen, eine Massenhysterie. Aber 50, 100, 300, 500, und zwar an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Situationen, zu unterschiedlichen Zeiten, da wird klar, das kann man nicht einfach als Hirngespinst abtun. Und Paulus kannte eben nicht nur eine Handvoll Augenzeugen, sondern Hunderte. Alle sahen sie ihn. Und vor allem, Jesus war körperlich anwesend. Er ließ sich anfassen, mit Händen greifen. Mit Händen greifen kann man kein Phantom und keine Fata Morgana. In Nachrufen bei Trauerfeiern, da hört man oft einen Satz, der heißt, er oder sie wird für immer in unseren Herzen leben. Es ist gut und lieb gemeint. Aber das haben die Jünger nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, Jesus wird in unserer Erinnerung, in unserem Herzen leben. Sondern sie haben gesagt, wir haben ihn wirklich, wahrhaftig hat er weitergelebt, haben wir ihn gesehen. Und als er erschienen ist, haben sie gezweifelt und Jesus muss sagen, Leute, fasst mich an, schaut mich an, fasst mich an, ich bin's wirklich. Und als die Jünger nach Emmaus gelaufen sind und Jesus ist da als Wanderer mitgelaufen, sie haben ihn nicht erkannt, sie haben gedacht, es ist ein ganz normaler Wanderer. Nicht irgendein Geist oder ein Engel, ein ganz normaler Wanderer. Die Füße haben den Boden berührt, den Staub aufgewirbelt. Und nachher sahen sie beim Abendessen und der Jesus bricht das Brot. Da wurden die Augen geöffnet. Oder die Maria sieht ihn und denkt, das ist der Gärtner, der hier aufräumt. Und als sie dann ihn erkennt, da greift sie ihn und will ihn festhalten. Ein Geist kann man nicht festhalten. Sie will Jesus festhalten. Und dann im Seeufer, einige Tage danach oder Zeit später, da heißt es, die Jünger, sie sind wieder auf dem See fischen und dann sehen sie ein Feuer und dann ist Jesus dort. Und dann bereitet Jesus Frühstück vor, Osterfrühstück. Eine biblische Handlung, Osterfrühstück, nicht nur Gottesdienst, auch Frühstücken. Also, das heißt, Jesus bereitet Osterfrühstück vor und sagt, kommt und esst. Ein Geist, der isst nicht. Und dann sagt er, als Jesus ja zu den Jüngern kommt, im Versteck, da sagt er, Leute, ich bin kein Geist, sagt er extra, fasst mich an. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, so wie ich. Wobei natürlich eines klar ist, Jesus, er hat einen Leib, einen dreidimensionalen Leib, aber es war ein Leib, ich sage es mal so, mit Updates. Das heißt, nämlich jetzt mit diesem Auferstehungsleib kann er jetzt plötzlich durch verschlossene Türen und Wände gehen. Das konnte er vorher nicht, da war er nur Mensch. Er kann in einem Moment hier sein, im nächsten Moment zig Kilometer entfernt. Aber dennoch, es ist ein raumausfüllender Körper und er hat funktioniert wie ein Körper, deswegen auch Abendessen, Frühstücken. Und Paulus besteht darauf, ja Leute, Jesus ist wirklich leibhaftig auferstanden und jetzt ist das Entscheidende, er sagt, und weil Jesus in dieser Weise auferstanden ist, werden auch wir in dieser Weise einmal auferstehen. Als Erster wurde Christus auferweckt und wenn er wiederkommt, werden wir auferweckt und zu ihm gehören. Und es ist ganz wichtig, liebe Leute, das ist keine christliche Vorstellung, wenn Leute sagen, ich glaube, dass meine Seele irgendwie weiterlebt. Das ist mystisch. Das ist religiös. Es geht um mehr. Natürlich glauben wir, und da gibt es ja auch entsprechende Stellen, auch in Lukas 17 zum Beispiel, wir glauben natürlich, oder der Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wir glauben natürlich, dass nach dem Tod die gläubigen Seelen schon zu Hause sind bei Jesus, aber das ist noch nicht das Ende. Die Seelen warten nämlich auf den Tag der Auferstehung, wo diese Seelen nämlich dann wieder ihren Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Und erst wenn die Seele und der Leib wieder zusammen sind, dann ist Ostern am Ziel. Aristoteles hatte nicht recht, man muss den Tod fürchten. Sartre hat sich geirrt, der letzte Augenblick ist nicht der schlimmste, zumindest nicht für Christen. Die griechischen Philosophen waren im Irrtum. Charon setzt uns nicht über in das Reich des Vergessens, sondern 500 Augenzeugen haben die Botschaft verkündet, der Tod birgt für Gottes Kinder keine Existenzgefahr. Keine Existenzgefahr. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Das ist es doch, der Angst vor dem Tod. Das ist es, Angst, das ganze Leben Sklaven. Und davon hat Jesus befreit. So wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und es war ihm vollkommen ernst damit, dass er gesagt hat, hab keine Angst, vertraut auf mich. Ich gehe voraus, um das vorzubereiten und ich werde wiederkommen. Und wenn man diese Verse liest, dann merkt man eine Akzentverschiebung. Nämlich am Anfang, da drücken diese Sätze Wärme aus und Herzlichkeit. Habt keine Angst, vertraut auf Gott, vertraut jetzt auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen. Aber dann kommt dieser Satz, ich gehe voraus, ich werde es vorbereiten und dann komme ich und dann hole ich euch. Und das ist Durchsetzungskraft ist da drin, Autorität. Ich werde kommen und ich werde euch nach Hause bringen. George Tulloch legte eine ähnliche Entschlossenheit an den Tag. George Tulloch, der hat 1996 die Expedition geleitet zu der Stelle, wo 1912 die Titanic gesunken ist. Und er und sein Team, sie sind darunter, so auch mit Robotern und solche Tauchrobotern und haben viele Gegenstände da geborgen, Brillen, Schmuck, Geschirr. Und dann, als sie dort waren, zu allem Erstaunen, hat er auf einmal ein Stück des Rumpfes gefunden, was zu diesem Schiff gehörte. Es lag nicht weit weg. Und er hat sofort diese Gelegenheit erkannt, er hat gemerkt, hier kann ich quasi wirklich ein Stück vom Schiff, von der Titanic, nach oben befördern. Und das Team hat sich dran gemacht, dieses Eisenstück hat 20 Tonnen gewogen. Und sie haben sich dran gemacht, dieses zu heben, auf Schiff zu laden. Und es ist auch, sie haben das relativ weit nach oben gebracht, an die Oberfläche. Dann aber kam ein großer Sturm, hohe Wellen und dann sind die Seile gerissen und dann ist dieses Teil quasi wieder hinuntergesunken in die Tiefe. Der Schatz ging wieder runter. Und diesem Tulloch blieb nichts anderes übrig, als zurückzuziehen, aber bevor sie wieder nach Hause gefahren sind, hat er etwas Bemerkenswertes gemacht. Er hat mit einem Roboterarm ganz unten an diesem Metallteil hat er einen Metallstreifen befestigt an diesem Rumpfteil. Und auf dieses Metallteil hat er folgende Worte geschrieben: Ich werde zurückkommen, George Tulloch. Und auf den ersten Blick ist diese Aktion natürlich völlig absurd, denn er braucht ja keine Angst zu haben, dass irgendjemand dieses Stück ihm stiehlt. Es lag über 4000 Meter unter der Meeresoberfläche, es war ein Haufen Schrott. Und jeder Außenstehende fragt sich natürlich, warum tut jemand so viel Geld investieren und Zeit und warum geht jemand solche Risiken ein? Aber das Gleiche kann man natürlich auch im Blick auf uns fragen. Warum sollte Jesus solche Anstrengungen unternehmen, um uns abzuholen? Und die Antwort kann nur lauten, weil wir in seinen Augen so wertvoll sind, weil jeder von uns ein Schatz ist. Wir sind ein Ebenbild Gottes. Und deswegen stieg er vor 2000 Jahren auf der Suche nach uns Kindern hinab in diese Welt, hinab sogar in das Reich des Todes. Und alle, die sich mit seiner Rettungsaktion einverstanden erklären, auf die erhebt er Anspruch und bringt seinen Namen an. Und bei jedem von uns: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei jedem bringt er an: Du Susanne, du Maria, du Matthias, du Leon, ich werde zurückkommen und dich holen, Jesus Christus. George Tulloch hat Wort gehalten. 2 Jahre später ist er tatsächlich zurückgekehrt und er konnte diesen Schatz, dieses Teil bergen. Und ihr Lieben, das wird Jesus auch tun. Wir wissen nicht, wann er kommt und wie, aber er kommt. Und das Größte, das wir bis dahin haben, das ist Glauben. Der Glaube, dass es im Himmel genügend Wohnraum gibt und dass er eine individuelle Wohnung vorbereitet hat und dass er zur rechten Zeit kommen wird, damit wir sind, wo er ist. Er kümmert sich um alles. Unsere Sache ist es nur, ihm zu vertrauen. Und seit Ostern heißt es wirklich, ja, er gibt unserer Zukunft ein Zuhause. Die Wohnung ist bezugsfertig. Und alle Wohnungssuchenden sagen Amen.